Geht's euch gut? Er ist müde, sehe ich.
Auf jeden Fall, ne? Ist ein bisschen früh am Morgen. 11:30.
11:30.
Mitten in der Nacht.
Ja, guten ungefähr. Morgen zum Frühstücks-Podcast. 11:30.
Coffee and Cookies mit Steffi Engel.
Dir auch. Guten Morgen. Wo ist unser Frühstück?
Noch im Backofen.
Es kommt in Form
Im
von
Supermarkt.
So, kommt in Form von einem halben Bitcoin, oder?
Ja. Boah, ein halber Bitcoin wäre ganz okay.
Das wäre Bitcoins sind sau viel
so,
wert.
So ein halber wäre mehr, als wir letztes Jahr verdient haben.
Da gibt es noch keinen digitalen Ersatz für, oder? Für Frühstück. Also man kann sich das dann irgendwie...
Nee. Aber gibt es das bei euch, dass man sich Frühstück liefern lassen kann?
Nicht.
Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das nicht gibt. Wir haben es noch nicht probiert halt.
Ich habe den Eindruck, letztens war ich mal sehr früh bei Lieferando unterwegs, weil ich irgendwie so um 4 Uhr eine Pizza wollte. Also nachmittags, nicht in der Nacht. Und da haben
Ach
wir
so,
dann,
ich glaub, 4 Uhr morgens.
Da haben wir dann gemerkt, oh, Kinder, 4 Uhr morgens. Nein, da haben wir dann gemerkt... Dass in Mainz jetzt die meisten Sachen echt erst so 17 Uhr aufmachen. Ich weiß nicht, ob es einen Frühstücksdienst gibt, ehrlich gesagt.
Habe ich zumindest noch nirgendwo gesehen.
Auch gibt's auch bei dir nicht?
Nö, ich glaube nicht.
Das ist ja
also wenn, dann
Marke.
Konnte man, also vor Corona, da kann man sich ja jetzt heutzutage kaum noch dran erinnern, da konnte man zumindest mal hier im Café irgendwie lecker frühstücken, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendjemand macht.
Wahrscheinlich ist es eine Marktlücke und die Leute sind einfach zu down. Gerade um irgendwen einzustellen, der nochmal so früh aufsteht, dass er den anderen Leuten Frühstück bringen kann. Oder so.
Sollten wir dann machen. Also du, dann ab 11:30 gibt es dann Frühstück.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, geil.
Nee, lustigerweise, wir quatschen einfach free drauf los erstmal, oder? So.
Ja,
dann,
klar.
Dann kriegst du jetzt die super interessantesten Facts. Tim und ich, wir sind beide so Intervallfaster. Das heißt, wir frühstücken eigentlich gar nicht morgens, oder?
Okay.
Nee, wir frühstücken beide nicht.
Nee. Meistens ist die erste Mahlzeit so ein Brunch, so um 1 oder 2. Und morgens ernähren wir uns eigentlich nur von Kaffee.
Reicht ja auch, wobei das sieht bei mir auch ähnlich aus. Meistens dann irgendwie, manchmal esse ich sogar den ganzen Tag nichts und vergesse das, dass ich nichts gegessen habe. Und irgendwann, da war doch was.
Wie wird deine Stimmung, wenn du das vergisst?
Eigentlich normal. Also irgendwann merke ich, okay, ich habe Hunger, dann esse ich halt was.
Dann bist du wie ich. Meine Stimmung bleibt auch konstant, trotz Nahrungsmangel. Beim Sinan willst du es selbst sagen.
Ja, ich werde sehr böse. Also ich esse manchmal auch...
Echt, bist du so hangry?
Oh ja, ich werde nicht hangry. Ja, hangry ist so noch zu nett.
Du bist so ein richtig schlechter Mensch.
Es wird wirklich so ein, wer ist diese Person da draußen auf der Straße? Ich möchte ihr Gesicht zerkratzen. Hunger.
Wie der Hulk. Der hangry Hulk.
Es ist völlig verrückt, weil wirklich sobald dann so der erste Bissen Essen in meinem Mund ist, ist alles wieder gut. Es macht eigentlich gar keinen Sinn.
Sina und ich, wir arbeiten ja schon länger sehr eng zusammen und ich habe da mittlerweile so eine Antenne für, wann das so ungefähr losgeht. Und dann weiß ich, okay, so jetzt so eine halbe Stunde.
Hast du immer so ein Lunchpack dabei?
Nee, aber ich weiß dann, wir sollten lieber jetzt aufhören zu arbeiten und uns langsam um was zu essen kümmern, weil in der Stunde ist das nicht mehr möglich.
Okay, dann wird der Raum auseinandergenommen, wo ihr gerade
seid. Ja, genau.
Da
muss ich ihn in Schach halten.
Aber ich stelle mir das jetzt richtig geil vor, wenn ihr dann irgendwie so unterwegs seid und du hast dann immer so ein kleines Köfferchen mit, wo so Essen drin ist.
Das wäre mal verdammt nochmal eine Maßnahme.
Ja, das klingt jetzt lustig, aber in der Realität ist das super nervig.
Okay. Und dann werden immer so Essensbrocken ihm entgegengeworfen.
Oh,
und
ja.
Immer Seerobbenfütterung.
Ja, so, ja.
Immer so hier, Schnapp.
Was so eine Spur auf die Bühne dann führt, damit wir dann auch auftreten können.
Ja, aber guck mal, bis dahin hat er sich beruhigt, weil er dann Happen für Happen ist er dann besser gelaunt.
Ja, ist okay. Wir können jetzt auch mal wieder nicht mehr über meinen Hunger reden. Dann kriege ich Hunger.
Oh.
Nee, Quatsch. Also es ist, ich glaube, man merkt das ja vor allem, wenn man mit Leuten so eng zusammenarbeitet, fallen einem immer dann direkt die Eigenarten auf und dann aber auch die Sachen, in denen man sich unterscheidet. Und ich glaube auf jeden Fall, das Level an Hunger aussitzen können, unterscheidet uns stark. Es ist total crazy, dass ich dieses Intervallfasten überhaupt hinbekomme.
Ja.
So, ne? Also als ich mich da angefangen habe, mit zu beschäftigen, habe ich gedacht, oh mein Gott, niemals kriege ich es hin. Und jetzt ist es so normal. Ich werde jetzt immer erst dann hungrig, wenn ich schon was gegessen habe am Tag. Wenn dann der Zeitraum beendet ist und ich habe so nach dem Frühstück habe ich eigentlich dann die ganze Zeit Bock.
Ja gut, da ist der Magen ja auch einmal in Fahrt, ne?
Ja, ist geil. du merkst, wir sind auch ein bisschen Corona-mäßig Lockdown hier.
Durch.
Ja, wir sind ein bisschen durch. Humormäßig.
Ich glaub, alle.
Humormäßig passiert nicht so viel aktuell. Und deshalb redet man über so Dinge wie Intervallfasten. Es ist eine Zeit gewesen, um sich mit komischem, aber irgendwie innovativem Stuff zu beschäftigen. Also irgendwie so ein bisschen.
Ja, ja gut, wenn man jetzt Zeit hat dafür, dann muss man sich halt alles Mögliche mal suchen und ausprobieren.
Ja, so ein bisschen wie bei so einem Computerspiel, und man kann den Charakter nochmal neu, das Skillset nochmal neu verteilen. Und
Zeit, um sich neu zu konfigurieren, ja.
Genau, und ich hätte gerne eine rote Rüstung, aber klappt nicht. Ich habe immer noch diese komische Jacke von meinem Vater.
Ja, guck mal, dann ist es doch Zeit, jetzt zum Beispiel mit Cosplay-Bau anzufangen.
Boah, bist du da im Game bei Cosplays?
Nein.
Nee, ich auch nicht.
Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von, aber ich bin dadurch, dass ich ja mit Pummel vor Corona öfter mal auf Messen war, da sieht man natürlich viele Cosplayer, und es ist schon geil, was die da teilweise bauen. Also die Teilverliebtheit teilweise in diesen Kostümen ist schon abgefahren.
Ich meine, es ist halt ein bisschen wie Karneval, nur cooler.
Ich weiß nicht, ich glaube, die können auch sehr giftig sein, die Cosplayer.
Ja?
Also ich glaube, wenn du dann da ankommst mit etwas Gekauftem zum Beispiel und du nennst dich dann Cosplayer, da musst du aufpassen.
Ich hatte jetzt im Kopf so, ich habe so ein Pikachu-Kostüm im Keller. Und dachte mir, damit könnte ich da aufkreuzen. Aber wahrscheinlich hat das nicht genug Credibility dann.
Ja, aber du könntest einfach hungrig in dieses Kostüm steigen.
Dann bin ich bald
Pikachu. Das wäre schon, das ist direkt die neue Evolutionsstufe Pikachu.
Oh,
alles klar, ja. Okay. Ich weiß nicht, wo das gerade hier
hin abdriftet. Ich auch nicht.
Rette uns.
Ja, also auf jeden Fall begrüße ich euch erstmal ganz herzlich in diesem Podcast, nachdem wir jetzt schon 2 Stunden Einleitung gequatscht haben.
Ich kann es auch noch mal kurz vorstellen.
Genau.
Er ist Tim, ich bin Sinan, zusammen sind wir Sinu. Das ist immer so, manchmal ein bisschen sagen die Leute auch zu mir, Sinu, das ist völlig okay, das ist der Name des Projekts, und ich bin am Ende der Typ, der sein Gesicht in alle Kameras hält.
Ja, und ich bin da auch cool mit. So.
Genau, aber Tim ist das gute Gewissen und 50% von unserem Projekt, was hoffentlich 30 Seconds to Charts ist. Nein, Spaß. Ihr Lieben, es ist, wie ich schon gesagt habe, früher morgen, wir haben ein bisschen Bock auf blöde Leine und Witze machen. Wir sind Sino, wir haben uns sehr gefreut über die Einladung, liebe Steffi, ja?
Das freut mich.
Weil unfassbar viel Quatsch machen, da haben wir voll Bock drauf.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe aber auch natürlich ein paar Fragen vorbereitet, ne? Ich komme ja nicht unvorbereitet in sowas rein.
Tschüss.
Denn ihr sollt jetzt die ganze Zeit erzählen, nicht ich.
Okay.
Mich würde mal interessieren, also weil ich kenne euch ja tatsächlich noch gar nicht so lange, ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht so ein Jahr oder so. Ich bin da irgendwie bei Instagram über euch gestolpert und die Musik ist halt mega gut, also, ne?
Oh, danke schön.
Dankeschön. Mich würde mal interessieren, wie hat das denn bei euch mit der Musik angefangen? Habt ihr schon immer Musik gemacht? Ich glaube, das ist so eine Standardfrage, die ihr wahrscheinlich 1000 Mal gestellt bekommt, aber das würde mich mal interessieren.
Ich finde es eine schöne Frage. Tim, willst du zuerst?
Ja, also ich glaube, es ist bei dir auch gar nicht so krass anders. Mhm. Also wenn Leute mich das fragen, glauben sie meistens, dass ich irgendwie schon von klein auf Musik mache. Aber ich habe tatsächlich erst so mit 13 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Aber da mega schnell Bock dran gefunden und das mich sehr in dieses Instrument verliebt. Und dann, wenn man sowas dann auch mega gerne macht, dann macht man voll schnell Fortschritte. Und dann war ich innerhalb von 5 Jahren an dem Punkt, dass ich sage, boah, ich könnte mir vorstellen, das beruflich zu machen. Mhm. Ja, so ist es dann auch gekommen. Bis auf 2020, aber ansonsten ist das dann so gekommen.
Ja.
Hast du dir das denn autodidaktisch beigebracht oder hattest du auch Unterricht im Schlagzeugspiel?
Nee, ich hatte direkt ganz klassisch Unterricht an der Musikschule. Und das war für mich persönlich auch sehr gut, weil ich weiß nicht, ob ich zu dieser Zeit so ein autodidaktischer Typ gewesen wäre. Mhm. Heute mit Sicherheit, aber damals auf keinen Fall hätte ich das.
Okay, da hat man, glaube ich, nicht so die Disziplin vielleicht in dem Alter, ne?
Ja, und man darf nicht ganz unterschätzen, das ist ja die Zeit, da ging YouTube ja gerade richtig los. Ja,
genau. Stimmt, du hattest gar nicht die Möglichkeit, dir selber vieles anzuschauen, ne? oder selbst zu recherchieren.
Wenn ich da einhaken kann, ich bin ja 2 Jahre, oder? Bin ich 2 Jahre jünger als du?
Ja.
Ja. Und ich war dann schon mehr im YouTube-Game drin, also ich habe auch erst auch spät angefangen mit Mucke. Meine Mutter und mein Vater sind jetzt auch nicht so die hochmusikalischen Menschen. Oh Gott, wenn mein Vater das hört, ist er beleidigt, weil er kann schon eigentlich sehr schön singen. So. Er ist halt so ein alter türkischer Bariton-Tenor. Und aber auf jeden Fall, meine Eltern hatten einen Zugang zur Musik, aber bei mir waren es auch so pubertäre Selbststeuerungskräfte. So mit 15, 16 wollte ich irgendwie cool sein und habe dann gedacht, ja, Gitarre wäre doch was, um cool zu werden, weil ich war, das klingt jetzt voll affig, aber es klingt nicht affig. Ich war mega schüchtern und introvertiert und habe irgendwie nach so einem Hobby gestrebt, was das so ein bisschen umkehrt.
Okay.
Bei mir war das wirklich so, ich habe die Gitarre meiner Mutter gesagt, ich würde gerne Gitarre spielen und sie hat sich gedacht, boah geil, Selbststeuerungskräfte, weil sie auch Pädagogin ist und hat mir eine Gitarre besorgt, Secondhand und auch Unterricht, ich war auch an der Musikschule, aber bei mir war dieses YouTube-Game schon so am Start, dass ich wirklich von der ersten Woche an auch parallel auf YouTube immer total viele Sachen gelernt und gemacht und angeguckt habe und ich glaube, das, was Tim gerade angeschnitten hat, mit dieser Faszination daran zu entwickeln, ich habe mit 15 angefangen, Gitarre zu spielen und so 16, 17 zu singen, aber das alles halt so obsessiv gemacht, dass man innerhalb von den ersten 2 Jahren schon in Bands gespielt hat, also in Bands, ne, in Schülerbands, aber der Drang, das auf die Bühne zu bringen und der Drang, das irgendwie auf einem gewissen Level gut zu können, war halt da und wenn ich von der Schule nach Hause kam, ich denke, das war bei dir ja nicht anders, ne? Wir haben beide auch in der Pubertät, da kannten wir uns ja nicht, aber beide auch als Teenager viel gezockt. Ja. Aber ich glaube, dass als Musik so hat immer mehr davon Raum eingenommen. Und als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ist mein Gaming-Verhalten so zum Beispiel zurückgegangen. Und nicht, dass sich das entgegensteht, ich glaube nicht unbedingt, aber ich habe an einem Zeitpunkt meiner Entwicklung halt voll die Sucht entwickelt, einfach für Musik. Deshalb würde ich sagen, wir sind beide zwar Unterricht gehabt, aber ein sehr großer Teil auch einfach auf so autodidaktischem Drang
sowieso, ja,
bestehend. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, also ich sehe das eigentlich bei allen Musikerkollegen, die wir auch so haben, die hatten alle mal auch an einem Punkt in ihrem Leben Unterricht, aber ich glaube nicht, dass der Unterricht maßgeblich ist, vor allem bei vielen Instrumenten, bei so den populären Sachen, Gitarre, Schlagzeug, Bass, es gibt so gute Lehrer und Lehrerinnen auf YouTube, es ist verrückt, wie gut das for free Angebot dort einfach ist. Völlig begeistert. Also gerade lerne ich auch ein bisschen Schlagzeug seit 2, 3 Wochen. Und da ist auch wieder YouTube. Yeah. YouTube ist mein Hodja.
Aber gut, du hast ja auch jemanden dann da, der dir da helfen kann direkt. Das ist natürlich, das kannst du durch YouTube-Videos nicht ersetzen. Und jetzt lacht er. Das sieht so aus, nee, dir helfe ich nicht.
Ja, also immer wenn ich zu Tim sage, lass mal eine Drumstunde machen, sagt er so, ja, können wir nochmal machen. So. Ich glaube, er hat... Wir haben genug immer zu tun, so mit Sinu.
Ich weiß aber auch, wie gut diese online kostenlosen YouTube-Lehrer sind. Und das ist wahnsinnig gut. Also
ich weiß auch nicht, ob so Lehrer-Schüler-Beziehungen so super sind, wenn man auch so eng befreundet oder geschäftlich zusammen arbeitet. Ich bin auf jeden Fall froh, Tim hat mir gezeigt, wie man die Sticks hält. Das ist schon mal gut.
Ja, weil sowas kann zum Beispiel ein YouTube-Video nun mal nicht korrigieren. Weil das Lustige ist, ich hatte kurz vor euch die Band Make a Move da. Ja. Kennt ihr ja auch.
Ja, ja.
Und ich habe von Alex jetzt meine erste Bassstunde bekommen. Und es ist halt krass, schon was anderes, weil ich bringe mir gerade selber quasi Gitarre und Bass bei. Das Problem ist aber da, man kann sich natürlich viel angucken und durchlesen, aber es ersetzt halt nicht das direkte Feedback von jetzt in dem Fall Alex, weil er mir Tipps geben konnte, wie ich die Saiten besser zupfen kann oder wie ich besser die Akkorde, also da, gut, beim Bass gibt es keine Akkorde, aber dass ich die Finger geschmeidiger bekomme. Und das finde ich, das können die Videos halt nicht ersetzen. Also es ist schon nicht schlecht, jemanden zu haben, der da tatsächlich direkt auf die Finger gucken kann.
Definitiv, das war jetzt auch kein Diss gegen Lehrer im Allgemeinen. Nee.
So habe ich das jetzt auch nicht verstanden.
Das ist auch ein Riesenunterschied. In deinem Fall ist es ja das, sag ich mal, dritte oder vierte Instrument, das du dann anfängst zu lernen.
Ja, klar.
Und wenn man halt schon anderweitig an anderen Instrumenten ausgebildet ist, dann fällt es natürlich viel leichter, durch Videos ohne Feedbackschleife sich was drauf zu schaffen.
Genau. Ja, okay,
ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ist das dann jetzt dein erstes Instrument, das du lernst? Oder?
Ja, ich finde es nämlich jetzt ganz spannend, eben so von euch zu hören, weil ihr gesagt habt, so im Teenageralter habt ihr einfach diese Leidenschaft schon entdeckt für dieses, also für die Musik. Ihr habt dann Unterricht gehabt und habt dann gesehen, okay, das geht halt viel, viel weiter darüber hinaus, als dass ihr nur die Theorie und auch Praxis lernt von einem Lehrer, sondern dass da halt was mit euch selbst passiert ist quasi. So, und als ich glaube, das war noch nicht als Teenager, sondern da war ich noch ein bisschen jünger, da hatte ich Keyboard-Unterricht, aber auch gar nicht so lange. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann an dem Lehrer lag, dass er mir den Spaß an der Musik halt vielleicht gar nicht vermitteln konnte, weil ich irgendwann keinen Bock mehr darauf hatte. Und jetzt ist das halt super krass, jetzt bin ich ja schon ein paar Tage älter und habe erst vor, ja, sag ich mal, einem Jahr tatsächlich ja, festgestellt, wie viel Spaß das machen kann, obwohl ich ja nichts davon weiß. Mhm. Also für mich ist das alles neu und für mich ist das so, als würde ich jetzt gerade eine komplett neue Sprache lernen. Also super schwer. Also jetzt sind meine Hirnzellen halt schon sehr alt und das ist halt alles nicht mehr so einfach, so zu lernen. Aber ich gebe mir Mühe.
Ich weiß, also ehrlich, mein Eindruck, ne, ist, dass wir viel zu stark sind in unserer Gesellschaft, uns das so selbst suggerieren, dass man gewisse Dinge nicht mehr lernen kann ab einem gewissen Alter und dieses Alter auch schon so super früh ansetzen. Also es gibt ja Leute, man hört dann ganz oft so, ah, Sprachen musst du als Kind lernen, sonst ist es völlig egal und das musst du hier und das musst du da. Ich glaube, das klingt jetzt wie so ein amerikanischer TED-Talk, ne? Aber das Wichtigste ist so das Mindset, dass man Bock drauf hat und dass man Spaß hat und eben nicht immer mit dieser Erwachsenenhaltung daran gehen, weil ich glaube, wir Erwachsene, man sieht jetzt die Anführungszeichen nicht, die ich gemacht habe in der Luft, aber...
Ja, denkt euch hier Anführungszeichen.
Denkt euch die Anführungszeichen. Erwachsene, wir haben, sind halt weniger schnell begeistert von irgendwie einem Fortschritt als jetzt ein Neunjähriger oder eine Neunjährige, die den Grundbeat auf dem Schlagzeug zocken kann und denkt, yeah, ich bin ein Rockstar. Und als Erwachsener hört man das an und denkt sich, warum
was dauert ist das für so eine lange? Ja.
Ich glaube, dass das schon so ist, wenn man ein Instrument mal gelernt hat, dass jetzt, klar, ne, wenn ich mir jetzt Klavier oder Schlagzeug angucke, ich bin mir dessen bewusst, dass es eine falsche und eine richtige Technik gibt. Aber als ich Gitarre gelernt habe, am Anfang war ich mir natürlich nicht bewusst. Da war es schon sehr gut, dass da ein Lehrer da war, der mich korrigiert hat und gesagt hat, mach das so und so, weil dann hast du den und den Benefit am Ende davon. Das, was Tim gesagt hat, ist schon richtig. Weitere Instrumente, die man lernt mit dem Mindset, dass es ein richtig und ein falsch oder ein besser so oder besser nicht so gibt, da kann man eben auf Sachen aufpassen, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Und ja, am Ende, ich bin auf jeden Fall so der Meinung, solange du die Technik bei jetzt einem Instrument nicht so machst, dass sie gesundheitsschädlich ist, so für deine Hände oder für sonst wie was, oder du fängst an, dir Schlagzeug beizubringen und spielst die ganze Zeit ohne Gehörschutz so Sachen oder Gitarre saulaut. Ich glaube, solange man da auf einem Pfadweg ist, der nicht schädlich ist, ist ja auch dem riesiger Spielraum so, ne?
Ja, aber das war bei mir zum Beispiel auch so am Anfang, wo ich mit der Gitarre angefangen habe. Ich habe es, sag ich mal, auf dem falschen Bein gelernt irgendwie. Und dann hat sich mein Arm darauf eingestellt.
Ja.
Und dann wollte ich das aber wechseln, weil ich habe mir dann irgendwann den Bass gekauft. Und da funktioniert das gar nicht, den Bass auf dem linken Bein zu haben.
Lustig.
Weil der Hals viel zu lang ist und mein Arm viel zu kurz.
Ja, ja, wie bei einer klassischen Gitarre hast du dann gehalten, den Bass, ne? So auf
ja, ja, genau. Bein. Ja, wollte ich zuerst. Und da habe ich gedacht, das funktioniert gar nicht. Also musste ich erstmal das, was ich mir beigebracht habe selber, also quasi falsch in Anführungsstrichen beigebracht habe, musste ich mir abtrainieren. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich musste wieder bei Null anfangen, weil das eine komplette Umstellung war, die Gitarre auf einmal auf dem rechten Bein zu haben. Und dadurch zum Beispiel musste ich ja auch meine komplette linke Hand umstellen. Ja, deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass Alex und auch Freunde da jetzt so ein bisschen mal die Augen mit drauf halten, wie ich die Instrumente halt spiele, weil ich halt gar keine Ahnung habe.
Guter Lehrer ist immer gut.
Genau, aber ich finde es halt total geil, was du auch eben gesagt hast, dass erwachsene Leute ja super schnell sagen, ja, ich kann das nicht, deswegen mache ich das jetzt nicht. Oder so. Ich fand das jetzt, oder ich finde es aktuell super interessant, wie viel man einfach noch lernen kann. Und gerade bei der Gitarre sind es ja auch motorische Dinge, die ich so im Leben ja nie machen musste. Also und wann lernt man als Erwachsener im Alter nochmal etwas Motorisches, Neues?
Ich meine, es gibt echt Beispiele, so unser Producer, ne? Wir sind ja in Köln am Produzieren und mit Wolfgang Stach, das ist auch, wenn er das hört, dann haut er mir hinter die Löffel. Aber ich würde sagen, ist ein alter Hase im Business. Und er hat wirklich eine beneidenswerte Einstellung, so dass er immer so neue Dinge sucht und sich auch musikalisch neuen Sachen aussetzt, aber dann auch irgendwelche, erzählt uns dann, er geht total gerne tanzen. Ist jetzt nicht so viel aus dem Privatleben, oder?
Nee, passt
genau
schon.
Und das zeigt auch wieder, er sagt so mit auch schon stolzen 60 Jahren so, boah, nee, tanzen war nie mein Ding, aber ich gehe das jetzt an und fange an, hier tanzen zu gehen und also richtig Standardtänze zu lernen. Ich glaube.
Ach, krass.
Das ist voll, ich finde das immer voll beeindruckend. Was heißt beeindruckend? Aber ich bin es auch so gewohnt, dass es vor uns jetzt nichts gegen Mama und Papa und natürlich sind sie heilig, aber uns wurde unserer Generation jetzt, ne, so den Leuten, uns wurde viel suggeriert, dass da so ein gewisses Alter kommt so im Leben und danach gehen die Dinge nicht mehr so gut, funktionieren oder man hat nicht mehr genug Zeit, Dinge zu lernen oder sonst was. Und ich finde es ein bisschen, es ist ein Mythos.
Ja, daraus resultiert ja automatisch so eine Autosuggestion, wo du dann mit 30 oder 40 oder 50 da sitzt und willst was Neues lernen. Und sobald ganz natürlich, wie es jedem Alter so gehen würde, dann irgend so ein Hindernis kommt, das man nicht sofort überwunden bekommt, dann ist halt diese Ausrede am Start von, ich bin zu alt und deshalb klappt das jetzt nicht mehr. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das im Leben oft genug eingeredet hat, dann wird es tatsächlich irgendwann auch Realität. Und dann kann man das auch wirklich nicht mehr lernen, weil man vielleicht seit 20 Jahren sein Hirn für neue Dinge nicht mehr beansprucht hat.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, solange man im Lernen drin bleibt und da auch immer Bock drauf hat, ist das jederzeit möglich.
Ja, vor allem, ich meine, ich komme ja jetzt, sage ich mal, eher aus dem visuellen Bereich als Grafiker oder Illustrator.
Ja.
Und ich bekomme zum Beispiel super oft irgendwie so Feedback, ach, ich würde das auch gerne können. Wer hindert einen daran, nicht auch sich mal einen Stift zu nehmen und einfach anzufangen zu malen? Klar, also genau das, was du gerade gesagt hast, Tim. Man würde dann, keine Ahnung, eine Katze malen und das sieht halt aus wie ein Ei oder irgendwas anderes. Dann würden wahrscheinlich viele den Stift schon hinlegen und sagen, ja, ich kann nicht. Also was erwarten die Menschen dann von einem selber? Es ist doch logisch, dass das nicht sofort funktioniert, weil jemand, der zeichnet, hat Jahre Erfahrung schon im Zeichnen und war genau an demselben Punkt, vielleicht ein paar Jahre vorher halt. Das ist ein super Beispiel,
ne? Ja, weil das ist auch insofern ein super Beispiel, weil ein Erwachsener, der malt dann zum Beispiel ein Ei statt einer Katze und denkt sich, oh Gott, wie schlecht bin ich? Und ein Fünfjähriger, der malt halt ein Ei statt einer Katze und denkt sich, ich mach's einfach nochmal. Und auf einmal hast du halt auf so 5 DIN-A4 Seiten 40 Katzen. Und die sehen dann halt, wenn er dann 10 Jahre alt ist, dann plötzlich mehr aus wie eine Katze. Und keiner würde erwarten, dass so ein Kind das innerhalb von einer Woche dann hinbekommt.
Nee.
Aber von einem Erwachsenen erwartet es jeder. Und im Umkehrschluss, wenn das dann nicht klappt, würde man sagen, ein Erwachsener kann nicht mehr so gut lernen.
Liegt es vielleicht daran, dass im Alter die Frustrationsgrenze sehr 100% niedrig wird bei Erwachsenen?
Glaubt ihr das?
Ja.
Dass die Frustrationsgrenze sinkt? Also eigentlich müssten doch ausgewachsene Menschen müssten noch eine höhere Frustrationstoleranz haben.
Nee, aber Erwachsene haben in erster Linie einen höheren Anspruch an sich.
Ja, auf jeden Fall.
Und deshalb ist wahrscheinlich die Frustrationsgrenze niedriger.
Gleichzeitig denke ich mir halt, ein Erwachsener muss aber doch verstehen, dass Dinge einfach Zeit brauchen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe eine sehr hohe Frustrationsgrenze, also auch beim Gitarrespielen oder sei es auch beim Zeichnen.
Ja.
Also ich persönlich zum Beispiel habe auch keinen Bock auf Stillstand. Also das, was ich jetzt kann, das kann ich, okay. Ich weiß aber, dass ich diese Dinge, die ich jetzt aktuell kann, die kann ich noch so viel besser, wenn ich halt lerne und übe. Und das ist halt der Anspruch, den ich an mich selber habe, besser zu werden in den Dingen oder auch neue Sachen zu lernen. Weil wie langweilig ist das, wenn man die ganze Zeit nur aus dem schöpft, was man aktuell kann, wenn man so viel mehr können könnte.
Ich glaube schon, dass Dinge wie Anlagen und Begabung oder sonst wie auch eine Rolle spielen, ne? Aber wenn ich jetzt meinen Prozessor auch als Sänger sehe, dann ist der genauso verlaufen, wie du jetzt deinen Prozess zeichnen oder so beschrieben hast, ne? Deinen Zeichenskill zu erweitern. Ich habe mit 15, 16 angefangen, so ein bisschen zu singen und ich glaube, das allererste Mal habe ich zu meiner Mutter I Am Sailing vorgesungen und ihr Feedback war so, ja, das klingt ja gar nicht so schlecht. So, das war ich. Und dann habe ich angefangen, ich habe von Nirvana, glaube ich, Polly habe ich aufgenommen mit Audacity auf meinem PC. Polly wants a cracker. Das ist ein geiler Song, ne? Und den konnte ich dann auch auf Gitarre dazu und habe den aufgenommen und dann über ICQ noch damals. Verdammt, it's such another world today. Über ICQ.
Hey, das kommt wieder, habe ich gelesen.
Warum?
ICQ ist jetzt, glaube ich, wieder neu aufgelegt.
Oh, kommst du dann auch wieder on bei ICQ, wenn du wieder...
Ja.
Ja, okay, kommst du auch nachher auch on?
Ich bin sowas von AFK.
Ja, ich bin Inkognito-Modus, aber ihr kommt beide in meine Liste. Ihr kommt beide in meine Liste Inkognito. Aber schreibt nur, wenn es wirklich nötig ist.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich beim Gesang dann über ICQ diese Demos geschickt so und habe die meinen Freunden gezeigt, also über ICQ geschickt und gesagt, ey, guck mal, wie findest du den? Und dann haben die, weil ich wollte ein ehrliches Feedback haben, ne? Und die haben dann gesagt, der ist gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gesagt, das bin ich. Und das war halt so der erste Step und dann angefangen so ein bisschen vor Leuten zu singen und ich habe wirklich Aufnahmen von mir im Prinzip seit ich 17 bin oder so vocalmäßig und dann jetzt auch aus diesem Jahr und dann merke ich einfach, dass da eine ganz klare Progression ist. Also ich glaube und ich merke es ja auch, es gibt Leute, die machen ihren Mund auf, fangen an zu singen und du denkst dir, leg mich am
Zückerli.
Am Zückerli. Das ist ja Gold. Und so war ich aber auf gar keinen Fall und kann man auch jetzt, das kann Tim auch gerne sagen, wir kennen uns ja auch schon länger so, aber Das fandst du auch früher.
Ja, ich finde auch, dass du viel besser geworden bist. Ja. Nee, also ehrlich jetzt, ich habe Sinan ja schon relativ lange mal im Dunstkreis musikalisch betrachtet. Mhm. Aber wir haben sehr lange nicht zusammengearbeitet. Also erstmal hat es sich nicht ergeben, aber ich wäre da jetzt auch nicht proaktiv gewesen, weil ich ihn halt einfach nicht so gut fand.
Oh nein!
Und ein, zwei Jahre später habe ich ihn dann gesehen. Da haben wir am selben Abend auf derselben Bühne gespielt. Und habe nach dem Auftritt, also bin nach dem Auftritt zu ihm gegangen und habe halt ehrlich gefeedbackt, dass ich es sehr krass finde, wie er sich vokal entwickelt hat. Also vor allen Dingen jetzt auch nicht über 20 Jahre, sondern über 2-3 Jahre. Mhm. Und ich fand das schon sehr bemerkenswert. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass da auch in professioneller Hinsicht sehr viel passiert ist. Und das kann man ja sagen, du hast ja auch, nicht, dass es nur daran lag, also du hast immer extrem viel gesungen, extrem viel Bühnenerfahrung gesammelt und generell viel gemacht, aber du hast auch Gesangsunterricht genommen.
Genau, ja. Also das war echt ein Feedback aus, wir sind jetzt ja voll in dem Thema schon drin, aber vielleicht ist es sogar interessant für junge Menschen, die selbst singen oder so.
Finde ich gut. Die Frage habe ich nämlich hier sogar auch stehen, ob du Tipps hast für Leute, die gerne Musik machen möchten.
Cool. Also beim Punkto Gesang kann ich echt sagen, ich bin gestartet in dieses ganze Gesangsthema mit einer, also meine Grundstimme ist relativ tief, einfach so von meinen Veranlagungen her. Das heißt, aus mir würde jetzt nie ein Farin Urlaub werden oder sowas. Oder wäre es noch so ein super hoher Sänger? Keine Ahnung, Adam Levine von Maroon 5, so Justin Leute. Justin Timberlake, ja. Also meine Grundstimme ist relativ tief und ich bin dann an das Instrument Gitarre und Gesang gekommen und habe versucht, Popsongs aus dem Radio mitzusingen und war immer so, Scheiße, Alter, aua, was ist hier los? Oh, ist das hoch? Und mein Schritt war aber echt, dann, ich war echt bei 4 oder 5 verschiedenen Gesangslehrern so, immer mal wieder. Lehrerinnen waren es eigentlich immer, es war nur ein Lehrer, 2. Einfach, weil ich gedacht habe, ich gebe mich jetzt nicht damit ab, das so als gegeben zu nehmen, eine gewisse Voice Range oder sowas, sondern ich versuche da mal dran zu arbeiten und zu gucken, was sind denn wirklich die biologischen Grenzen und ja, und was ist machbar. Und da hat Training auf jeden Fall super viel geholfen, weil was Stimmentwicklung angeht, ist das am Ende auch nur ein Muskel. Und ich weiß auch heute noch ganz genau, mir sind ganz klar die Bereiche meiner Stimme, die nicht so stark oder gut oder ausgeprägt sind. Und die gut ausgeprägt sind, das ist bei den meisten Menschen auch so. Die Lage, in der wir sprechen, so, ne, in der können wir meistens auch stundenlang singen, ohne heiser zu werden. Weil das einfach unsere Comfortzone ist. Und SSW, Bauchmuskel, Rückentraining, Armtraining, Beintraining, am Ende, wenn man es übertreibt, kann man sich auch einen Schaden holen und man muss wissen, wann die Ruhephasen sind. Und das ist zum Beispiel, was Tim und ich machen, wenn wir zu einem Auftritt fahren, dass wir auf dem Weg dahin versuchen, im Auto nicht so super viel zu sprechen, weil Tim, deine Karre, sie ist Gold wert. Ne? Ohne die hätten wir gar nichts, würden wir nirgendwo hinkommen, aber sie ist nicht so leise.
Nee.
Und vor allem, wenn man manchmal zu spät ist und dann doch, wir fahren nicht so super schnell, aber man muss dann vielleicht doch 120 fahren, so, dann ist das Auto echt nicht mehr so leise, vor allem voll beladen. Wenn wir dann 1,5 Stunden oder 2 oder 3 oder 4 die ganze Zeit miteinander reden, kommen wir halt heiser in der Location an.
Okay, weil du die ganze Zeit gegen die Geräusche ansprechen musst.
Genau.
Und man merkt das gar nicht so richtig in dem Moment, wo man es macht.
Genau.
Aber wir haben uns auch angewöhnt, dass wenn wir bei der Location ankommen und mal mindestens noch 1-2 Stunden vergehen bis zum Auftritt oder Soundcheck, dass wir uns auch immer irgendwo hin zurückziehen, wo es leise ist, weil bei lauter Umgebung, man merkt das einfach nicht, wie heiser man ist.
Ja.
Weil man kennt das ja vielleicht, wenn man mit den Freunden abends in der Kneipe war, dann denkt man sich, oh, ich habe gestern so viel getrunken oder dieser Rauch in der Luft und jetzt bin ich total, ist die Stimme morgens total kaputt. Aber die ist zu 90% kaputt, weil man einfach nicht gemerkt hat, dass man sich den ganzen Abend gegenseitig angeschrien hat. Ja, ja, und so ein Alkoholpegel, da ja auch dazu führt, dass man die ganze Zeit am Rumbrüllen ist. Und so halten wir es dann live auf jeden Fall.
Das heißt, wenn jemand singen möchte, also das vielleicht in Erwägung zieht, das beruflich zu machen, ist schon ein Gesangslehrer da wichtig.
Also Tim und ich waren ja auch beide bei Gesangspädagoginnen, ne? Und das hat uns beiden auch geholfen, weil ich glaube, am Ende, wenn du das beruflich machen willst, willst du, dass dein Berufswerkzeug möglichst lange funktioniert. Und das heißt, es gibt Dinge, die du persönlich machen kannst, wie eine Stimmroutine. Wie wir gesagt haben, das, was wir jetzt gesagt haben, ist so puncto Achtsamkeit. Da fällt auch drunter, ey, ich kann da jetzt echt Sachen empfehlen. Ich kriege keinen Geld dafür, ja, aber der Halswärmer-Tee von Yogi-Tee, der ist der Überhammer, wenn man Stimmprobleme hat. Und dann gibt es ja alles Mögliche, Gelo-Revoice, Ipalat und. wenn man merkt, dass man ein bisschen schlechteren Tag hat. Weil wir hatten das auch schon, Tage, wo man nur so ein bisschen angeschlagen ist. Du singst trotzdem, wenn du dann irgendwie einen wohltuenden Tee hast oder ein Ipalat oder so lutschst, dann bist du einfach, hast du mehr Kondition. Und so eine Achtsamkeit für das eigene Instrument entwickeln ist sehr wichtig. Ich bin ja ein Verfechter davon. Ich sage, das stimmt nicht für alle Stimmen. Aber Tim und ich sind ja auch beide, wir rauchen auch nicht so. Und würden jetzt vor einem Auftritt auch nie trinken und auch nach einem Auftritt, ey, 1-2 Bier, wenn am nächsten Tag noch ein Auftritt ansteht, eher keins, würde ich sagen, so aus meiner Perspektive, weil ich es einfach nicht so gut wegstecken kann. Sich selbst so ein bisschen kennenlernen und sich nicht unbedingt einreden, dass alle Sänger diese Reibeisen zerfetzte Stimme brauchen, weil das ist cool, wenn man es hat, aber wie soll ich das sagen?
Du brauchst keinen Whisky und keine Zigaretten dafür, um das extra zu
kriegen. Genau, ich kann für mich selbst sprechen, dass ich gerne sehr lange diesen Beruf ausüben will und als Sprecher oder Sänger am Start sein will. Und das ist leider ein Mythos, den man auch live immer wieder vor, hinter der Bühne im Backstage von Veranstaltern, von Fans, von sonst wie hört, dass man ja mal hier einen Whisky trinken soll, weil es ist gut für die Stimme, oder Rauch, weil es ist geil für die Stimme. Das ist einfach Quatsch. Also
ja, es gibt Blödsinn.
Es gibt meiner Meinung nach Sänger und Sängerinnen, die können trotzdem saugeil singen, aber halt trotzdem, würde ich immer sagen, nicht deshalb. Und das ist so ein Ding, wenn du singen willst, du hast die Frage ja so gestellt, sei dir bewusst, dass dein Instrument in deinem Körper ist und was du deinem Körper antust, wird man auch im Instrument hören. So.
Und deshalb ist auch ein Gesangslehrer gut.
Genau. Ja. Weil wenn man Verspannung hat oder, keine Ahnung, ich hatte mal übertrieben, nicht sowas wie ein Hexenschuss, aber irgend sowas unten. Du warst ja auch schon mal, ne? Also was so Osteopathen, Physiotherapeuten einen da teilweise aus einem Loch holen können, so sieht das auch vokal aus. Also ich hatte Tage, da bin ich total eingeklemmt irgendwie im Hals und müde zu meiner Gesangslehrerin, bei der ich jetzt lange war, gegangen. Und dann hat sie mich echt sozusagen eingerenkt wieder. Und ich war am Abend wieder fit fürs Singen.
Okay, das ist mega. Krass.
Muss man sich aber bewusst sein, Gesangsunterricht ist meistens ziemlich teuer. Und ein Tipp, den wir beide noch geben können, wenn ihr zu einem Gesangspädagogen, Pädagogin geht und ihr kriegt das Gefühl, das ist nichts für euch, das passt nicht, oder ihr wollt nicht klassisch lernen und die Person will euch aber klassisch beibringen, dann geht nicht mehr hin. Weil es gibt so ein großes Angebot an qualifizierten, ausgebildeten Leuten, dass wenn ihr das Gefühl habt, das ist irgendwie nicht meins oder nicht meine Sparte oder die Person ist ein Scharlatan, weg. Ganz schnell weg und einfach zum nächsten Angebot.
Aber ich glaube, das gilt für alle MusiklehrerInnen, oder? Ja. Also wenn man sich nicht wohlfühlt, dann hast du ja auch keinen Spaß daran, wenn diese Person dir irgendwas beibringen will. Dann hörst du ja wahrscheinlich eh nur noch halb zu.
Oha, wir sind so richtig Motivationstalk positiv unterwegs. Finde ich voll geil.
Ich glaube, wir machen das ein bisschen für uns selbst.
Ja. Selbsttherapie. Aber kommen wir mal zu eurer Musik. Ich habe bei euch in den Insta-Stories gesehen, dass ihr ja viel im Tonstudio wart. Habt ihr ja eben auch kurz von erzählt.
Mhm.
Also ist auch was Neues in Planung, gehe ich mal stark davon aus. Mich würde mal interessieren, woher nehmt ihr eure Inspiration für die Songtexte oder die Songs? Die sind ja alle sehr, oder die meisten, sehr melancholisch angehaucht. Also wie kann man sich so eine Songwriting-Phase vorstellen? Also gibt es die Musik zum Beispiel vorher schon oder gibt es die Texte zuerst?
Ich glaube, wir machen die Fragen am besten von hinten nach vorne, weil es sind sehr gute, sehr schöne Fragen. Also, ob der Text oder die Musik zuerst steht, kann ich eigentlich bei uns jetzt nicht unbedingt sagen. Weil manchmal ist es so, dass wir, also bei den Texten bin ja das primär ich, der so, sag ich mal, den ersten Entwurf und die ersten Impulse gibt. Und dann zeige ich den Text oft Tim und dann fangen wir an, darüber zu sprechen. Und da ist auf jeden Fall dein Einfluss ein Feedback. Und teilweise, du hast, also Tim hat auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl dafür, welche Worte denn vielleicht besser wären oder es mehr flutschen lassen können. Aber ich glaube, sowas entsteht immer, wenn man dann das Leuten zeigt, ne? Und manchmal ist es so, dass der Text zuerst da ist und dann möchte man um diesen Text herum was Passendes bauen. In der Tendenz sind aber so musikalische Ideen oder Dinge, die man gerne musikalisch machen will, zuerst da. Also wir gehen eher von der Musik aus. Ich bin aber so ein Typ, ich habe so eine Handy-Notiz, wo ich immer Sachen reintippe, das können Zitate sein oder Dinge, die Menschen gesagt haben, Dinge, Gedanken oder Konzepte, die ich interessant finde oder einfach tagebuchmäßige Formulierungen und Beobachtungen, die ich eben sammle und eintrage. Und oft ist das so, wenn wir eine musikalische Demo haben oder eine Melodie oder sonst was, was cool wäre, dann gucke ich so, blätter ich in meinem Buch rum und oft finde ich, dass gewisse Beobachtungen oder Einträge den gleichen Vibe hatten. Also manchmal kann man den Text so baukastenmäßig aus verschiedenen Momenten und Eindrücken bauen. Ah, okay. Aber es gibt auch Texte, die man von A bis Z schreibt. Allerdings sind, finde ich, die Texte jetzt bei Sinu eher, sie behandeln immer eher ein Gefühl oder einen Moment oder so einen Aspekt des menschlichen Seins als eine Story. Also ich mache relativ wenig Storytelling. Vielleicht ist dir das aufgefallen?
Ja.
Also there was a girl, her name was Larissa and she lived down the street. So Bob Dylan-mäßige Sachen. Finde ich mega geil. Ist momentan noch nie so unser Vibe gewesen, außer in wenigen Nummern so.
Nee, ist auch irgendwie immer gefährlich, hart am Kitsch zu landen, wenn man sowas macht.
Und ich finde, die Identifikation wird schwieriger mit so Storytelling-Texten.
Ja.
Weil die Leute, die Konsumenten sind dann angehalten, die Story oder die Person an sich schön zu finden. Aber mir geht es eher um den Moment und den Aspekt. Das heißt, allgemeinere, Texte, abstraktere Dinge.
Die,
ne?
Texte sind immer sehr vibey einfach.
Ja.
Also, ja, es geht darum, ein Gefühl zu vermitteln und dazu die passende Musik zu machen.
Ja, ja. Das ist eh das Hauptding. Also ich glaube, Tim und ich sind da beide im sehr ähnlichen Boot. Wir sehen Songs und Musik so als so ein, das ist wie so eine Konserve, wo dieses Gefühl oder dieser Moment konserviert ist. Und dann kann man sich das öffnen und die Konsumierenden können dann Zugang zu dieser Emotion und zu dem Gefühl finden. Ne? Und es ist mehr sowas, was da im Äther rumschwirrt und man kann sich dazu connecten oder nicht. Ja, Vibe trifft es eigentlich ganz gut. Der Vibe ist am wichtigsten. Der muss passen.
Gibt es viele, die sowas in der Richtung machen? Jetzt von dem, was ich so konsumiere an Musik, ist mir das, glaube ich, gar nicht so. Also jetzt, wo du das so erzählst, wird mir das erst bewusst, dass ich gar nicht so viele Künstler kenne, die sowas in der Art machen. Und deswegen ist es ja auch sowas Besonderes.
Ich bin der, also erstmal danke für das Lob. Ich bin der Meinung, dass es auf dem deutschsprachigen Markt noch nicht so verbreitet ist, dieses Konzept. Wenn man jetzt mal internationale Beispiele anguckt, also das ist ja meistens englischsprachig, ne, dann ist... ist das sehr stark vertreten. Ne? Also du hast, weiß nicht, Ben Howard, Bon Iver, so Leute, die eher immer Richtung Vibe schreiben. Und im deutschsprachigen Markt würde ich sagen, es gibt Bands wie zum Beispiel Bilderbuch, die das teilweise machen, eher Vibe-orientiertes Schreiben. Natürlich jetzt weniger in die melancholische Richtung. Es gibt Bands wie, was fällt mir ein, Jukno oder so, die auch eher Richtung Vibe schreiben, auch eine Band aus Österreich. Allerdings ist im deutschsprachigen Markt ist schon oft so, ich weiß nicht, ob das ein Mentalitätsding ist, die Deutschen, entweder wollen sie das oder sie produzieren das so, aber es wirkt so, ja nee, aber um was geht's denn jetzt so bei dem Text? Ja, aber ach so.
Ja, aber was willst du mir denn jetzt sagen?
Ach, war das deine Ex-Freundin? Ach, geht's um deinen Ex-Freund? Ach so, geht's um dieses eine Datum? Es hat so ein bisschen so eine beamtenmäßige Akrib, so, ja nee, jetzt musst du die Story auch schon von A bis Z erzählen. Und okay. Ich glaube aber, dass es ein bisschen im Wandel ist. Also es gibt immer mehr und mehr Acts, die sind mehr in so einer Richtung Dada unterwegs. Also es ist mehr so, dann noch weniger Sinn zusammenhängt. Ich glaube, dass die Texte, die ja, und die Form der Lyrik, die ich ja oft benutze, die speist sich eher so aus internationalen Vorbildern. Und ich glaube auch, dass meine Türkei-Zeit da auch eine Rolle spielt, weil der Hang zur Melancholie und zur Dramatik, sage ich mal in den Worten, der ist auf jeden Fall in der türkischen oder, also sowohl in der türkischen als auch in der anglophonen Kultur viel vertretener und viel mehr da. Auf Deutsch ist es sehr schwierig, so vibe Sachen zu schreiben. Also wir sind immer, wie du vorhin gesagt hast, wir sind an der Schwelle unterwegs, wir müssen immer den Kitsch vermeiden und den Schlager. So, das wollen wir auch, dass der vermieden wird. Und dann muss der Text trotzdem noch so schön und stark sein, dass er irgendwie eine poetische Qualität irgendwie hat. Weil das ist schon, die meisten Lieder sind eigentlich auch Gedichte, die meisten Songs.
Ja, und dann ist es auch immer interessant zu gucken, und ich finde, das klappt aber auch immer sehr gut, dass es am Ende nicht so hyperkryptisch ist.
Ja.
Also, dass man so gar nicht mehr versteht, worum es geht, und es einfach nur noch Worte sind, die Farben malen und so weiter und einfach nur gut klingen. Ja. So Musik gibt es ja aber auch viel, wo man gar nicht mehr versteht, worum es geht.
Ich glaube, am Ende machen wir das, was wir selber halt gerade auch irgendwie geil finden, lyrisch und textlich, weil das ist auch der Grund, warum, also Sinu war ja lange ein Solo-Projekt und jetzt sind wir so seit einem Jahr auch fix zusammen. Und ich habe einfach bei immer wieder Auftritten, Tim hat mich ja auch vorher schon begleitet, bevor er in der Nummer jetzt fest dabei war. Und ich habe einfach gemerkt, dass er halt ein Drummer ist, der gewisse Songs genauso fühlt, wie ich sie fühle und dass es live diese Momente gibt, dass wir total connected sind mit dem Publikum und dass man halt auch beide emotional werden gleichzeitig. Und ich glaube, sowas ist uns wichtig. Text, Musik muss insofern kongruent sein, dass es die Emotion widerspiegelt und die Emotion irgendwie verfügbar macht im Raum und dass wir es selbst halt auch einfach geil finden.
Ja, 100%.
Ja, 100%ig. Ne? Es gibt, ich glaube, dass typisch für Sinus-Songs schon ist, dass immer so eine Zeile da drin ist, die so richtig so wow ist. So, ne? Zum Beispiel jetzt bei unserem aktuellen Song bei Ohne dich, Hayale Tim. Ich kann für mich sagen, dass der Text sehr, sehr schnell geschrieben wurde zur aktuellen Nummer. Also das war, der war extrem schnell fertig. Das waren vielleicht, was weiß ich, 3 Minuten oder so, dass die Ursprungsversion so zu 95% stand. Mhm. Und da ist eine Line drin, die heißt, egal was du flüstern magst, ich lasse dich gewähren, denn es fühlt sich an wie Frieden und vielleicht ist es so. Und das sind halt so Dinge, wo ich immer merke, ah krass, da war ich irgendwie auf einem interessanten, sehr epischen, lyrischen Gedanken unterwegs. Der aber für mich jetzt darüber hinaus, über diese Situation, haben diese Dinge, diese Texte Bedeutung. Ich vergesse teilweise bei meinen eigenen Liedern nach 1-2 Jahren, was eigentlich der konkrete Auslöser war, weil so stark der Vibe und die Emotion im Vordergrund steht, dass es eher so ist, dieser Song hat dieses Gefühl konserviert und es geht um dieses Gefühl. Und es geht nicht mehr um diese oder jene oder sonst irgendjemand. Natürlich, wenn man darüber nachdenkt, fällt es einem wieder ein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, was ist die Inspiration und was ist das Produkt? Und das Produkt hat dann wieder auch, also das Produkt im Sinne von das Ergebnis, und das hat ja wieder einen Einfluss auf einen selbst. Also ich weiß nicht, geht ja selbst auch so, dass man einfach vergisst, was eigentlich manchmal die Inspiration oder der Ausgangspunkt war und man vom Endergebnis einfach so fasziniert ist, das wirkt dann wieder auf dich neu. Super, du merkst, das ist ein super vergeistigtes Thema, auf dem wir da unterwegs sind. Was man sagen kann, ist einfach, die Songs sind vibey, die Texte sind vibey und die Texte sollen irgendwo sinnhaft sein.
Und nicht zu kryptisch, das fand ich halt ganz gut, weil Tim, das hattest du eben gesagt, es gibt ja oft so Texte, wo man sich dann dumm und dusselig interpretieren kann, was meint der denn jetzt damit, und man versteht, also dann geht vielleicht auch der ganze Sinn des Songs irgendwie an einem vorbei, weil man auf einmal was völlig anderes vielleicht da rein interpretiert oder das einfach gar nicht begreift, was derjenige jetzt da sagen will. Und deswegen finde ich das ziemlich gut, dass das immer eindeutig ist.
Wir machen ja, ich finde so, eindeutig ist gut, zweideutig ist gut, doppeldeutig ist immer schön. Ja. Aber wenn das so richtig so ist, wenn es zu abstrakt und kryptisch wird, gefällt es mir selbst auch einfach nicht mehr. So, ich finde, wir machen das wir wollen das gerne zugänglich machen, die Musik einfach auf der Textebene. Und deshalb, weil das ist auch so ein Ding, was ich jetzt so über die Jahre gelernt habe, Dinge mit ganz einfachen Worten sagen, aber einen sehr großen emotionalen Impact hervorrufen, ist, finde ich, viel effektiver und beeindruckender, als Dinge unfassbar kompliziert sagen und am Ende will man einen Lektüreschlüssel haben dafür, so. um sozusagen, was? So, ne?
Ja. Wie im Deutschunterricht damals. Genau. Habt ihr einen persönlichen Lieblingssong, der euch besonders viel bedeutet, zum Beispiel, oder so?
Also bin ich gespannt, was du sagst, Tim. Ich meine, natürlich alle Songs, die 2021 rauskommen, weil wir super viel releasen werden in diesem Jahr, die sind der Shit, die sind der Wahnsinn, so geil war es noch nie. Was nicht heißen soll, dass alles davon nicht auch saugeil ist.
Kannst du denn schon sagen, wie viel dieses Jahr neu rauskommt?
Boah.
Wie viel ihr aufgenommen habt?
Viel. Es werden Einzelreleases sein, die vielleicht dann am Ende zu einer EP oder einem Album zusammengefasst werden. Und 5, 6?
Ja.
5, 6 Releases sind geplant. Wir nehmen uns mal aus dem
Fenster und sagen 6.
Wir sagen 6 Releases 21.
Okay, ich nehme euch beim Wort. Ich werde mitzählen.
Ich muss sagen, bei mir schwankt das immer mit Lieblingssongs. Wenn ich jetzt so die letzten Releases angucke, bei manchen Songs mag ich den Text am meisten, bei manchen die Musik am meisten. Ich habe Jok Jok, mag ich immer noch total, weil es so ein bisschen rausfällt und mal in so eine bisschen ulkigere...
Es ist fast fröhlich.
Es ist fast fröhlich, aber es ist dann auch wieder sehr sozialkritisch, so der Text. Und das gefällt mir daran, da fehlt was, fand ich einfach immer, da mag ich die da fehlt was, das ist im Prinzip textlich jetzt für die sich reinnörden wollen, ist das angelehnt an Hermann Hesse. Er hat dieses Gedicht Stufen und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns, weiß nicht, verzaubert und beschützt oder sowas. Ich habe da jedes Ende sinkt uns sanft, immer gleiche Melodie, Arm in Arm, die Brust verkrampft, von hier an nur noch Nostalgie. Also das ist so die Line, die mich bei da fehlt was immer wieder catcht. Wenn ich zurückgehe zu Koyipi, muss ich sagen, wenn ich den Koi den Song angucke, finde ich den einfach wunderschön, was wir da gemacht haben damals in Berlin. Das ist einfach super gelungen, obwohl es schon 2,5, 3 Jahre her ist. Ich kann keinen einzelnen Song isolieren. Von den neuen Releases, die jetzt kommen, die haben noch Arbeitstitel. Das heißt, da kann ich gar nicht sagen, wie die am Ende heißen.
Ach so,
werden.
Kann's gar nicht.
Außerdem wäre das jetzt ein Leak und man müsste am Ende ein Boop einbauen. Was meinst du, Tim?
Ey, ich kann mich eigentlich dir nur anschließen. Ich finde natürlich jetzt alles, was in der Zukunft kommt, mega geil. Also da freue ich mich auch richtig drauf, die Sachen zu veröffentlichen.
Ja.
wenn man sie dann finalisiert hat, aber sie sind Stand jetzt schon so, dass ich sie alle zu meinen neuen Lieblingen erklären kann. Von dem, was jetzt draußen ist, kann ich sagen, dass wir an dem jetzt aktuellen Song Ohne dich, Hayale Tim sehr lange rumgedoktert haben. Also der lag sehr lange rum, dieser Song. Und wir haben uns die letzten Monate dem nochmal angenommen, weil wir gesagt haben, okay, den können wir jetzt nicht so liegen lassen. Der muss fertig gemacht werden. Und im ersten Moment hat diese Skizze, wie sie da lag, uns beide ein bisschen genervt. Und über die Zeit, wo wir dann doch ziemlich viel Arbeit nochmal reingesteckt haben, muss ich von mir aus sagen, dass ich den nochmal so neu für mich entdeckt habe. Und ich finde den jetzt ehrlich gesagt richtig cool und würde den jetzt auch aktuell als mein Favorite nehmen. Wobei ich finde Jok Jok auch sehr geil. Aber das also den muss ich jetzt auch nennen, weil die beiden Songs sind so weit voneinander entfernt ja irgendwo.
Ja, ja.
Und ich finde, Jok Jok ist eh so ein Ausreißer.
Ja, aber ist geil.
Und genau, das finde ich zeigt auch, dass es darf auch bei einem Künstler Ausreißer geben.
Ja.
Weil ich finde, Jok Jok ist so eine geile, auch so Chiller-Nummer. Also das ist einer der Songs von Sinu, würde ich sagen, die man auch mal nebenher hören kann. Was nicht auf alle Songs so zutrifft.
Das stimmt, ja.
Gibt es denn bei den neuen Songs auch so Ausreißer wie Jok Jok?
Lass mich kurz überlegen. Wir sind 2021, werden wir konsequenter ein bisschen auf einem Vibe unterwegs sein, aber den auch in verschiedene Richtungen denken. Also ich glaube, dass wir generell nicht so die Typen dafür sind, so immer alles aus einem Guss zu machen. Weil soll ja auch spannend bleiben, ne? Also bei sehr erfolgreichen Acts sieht man das ja, dass die eine Single releasen und die nächste Single klingt dann wieder wie die Single davor und dann wieder klingt die nächste Single wieder wie beide davor, weil man irgendwie Angst hat, sein Publikum zu verlieren. Am Ende ist sie nur noch so in den Kinderschuhen, aber die sind ein bisschen zu klein mittlerweile. Aber, aber ist das Projekt noch so frei davon, von so Gedanken, dass wir das machen wollen, worauf wir stehen. Es wird Ausreißer geben im Sinne von, glaube ich, dass bei den neuen Releases manchmal sehr elektronische Sachen passieren werden und manchmal dann extrem akustische Dinge. Aber sie sind ein bisschen konsequenter auf einer Richtung unterwegs, die neuen Releases.
21. Aber ich glaube, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, ihr macht das, worauf ihr Bock habt.
Jo.
Also wer sagt, dass das immer in irgendeine Richtung gehen soll, ich glaube, dann wird es ja auch langweilig.
Voll.
Also wenn man sich selbst dann vielleicht auch diese Handschellen dann irgendwie anlegen würde.
Ja, also ich kann, es wird keinen Schlager und kein Techno geben. Vielleicht ein bisschen Techno.
Das ist schön.
Vielleicht wird ein bisschen Techno passieren, aber Hauptsache kein Schlager oder so. Einfach Kram der Seele hat.
Das unterschreibe ich so.
Ja. Also, ja, ja.
Habt ihr denn, also was sind denn eure Pläne dann generell noch für dieses Jahr? Ich weiß, als Künstler ist es schwer zu planen wahrscheinlich aktuell, aber ihr seid ja trotzdem nicht untätig. Das ist ja ganz gut, sehr gut sogar. Also, welche Ziele und Wünsche habt ihr so für die Zukunft?
Also, ich würde 21 gerne schon eine kleine Tour spielen, bin mir aber im Klaren, dass es vielleicht schwierig wird, so, ne? Und jetzt durch fast ein Jahr Pandemie haben wir uns auch dran gewöhnt, nicht mehr so erstmal abzuwarten, einige Dinge und uns auf die Arbeit zu fokussieren, die gerade möglich ist. Und das ist eben Studioarbeit und Producen. Und wir werden natürlich auch 21 dann mit einer neuen, da hängt ja viel mehr mit drin, ne? Da hängt eine Corporate Identity mit drin und. Musikvideos, einfach der ganze Online-Auftritt, der dann ja auch sozusagen in den neuen Zyklus der neuen Releases eintritt. Das hält einen beschäftigt und dann sind wir im Hintergrund am Networken, ne? Playlist-Pitching, dies, das. Wir sind im Gespräch mit Labels, wir sind im Gespräch mit einem Management, wir sind im Gespräch mit einem Verlag und es stehen relativ viele große Entwicklungen an und es ist auch cool, dass die Leute Bock drauf haben auf das Projekt. Das ist echt ein sehr schönes Ding, dass das Projekt Sinu jetzt noch nicht so unglaublich viele Leute erreicht, aber die Leute, die es erreicht, sind einfach sehr positiv und haben Bock, mit uns zu arbeiten und das ist, fühlt sich sehr privilegiert und gut an und irgendwie fühlt sich, was heißt privilegiert, am Ende haben wir dafür ja auch gearbeitet und es steht, ich sag mal 21, ich würde gern, das wäre so mein Wunsch, eine kleine Tour spielen und worauf ich nicht mehr so groß Lust habe, sind so Streaming-Formate, außer sie sind richtig cool, weil ich schon gemerkt habe, jetzt während Corona wurde das Streaming-Thema auch ein bisschen zu aufgebläht, weil am Ende fehlt ja doch, es ist super, dass diese Sachen angeboten werden und dass sie da sind und dass wir ab und zu sowas auch machen konnten. Nur jedes Mal aufs Neue denkt man sich halt, oh, ich hätte schon gern ein paar Leute im Raum. Logisch, ich verstehe das ja auch 100%, dass wir das miteinander, die Pandemie da bewältigen müssen und erstmal drängendere Dinge anstehen, aber live wäre schon so ein bisschen ein Wunsch von mir für 21.
Ja, definitiv.
Und wenn es nicht klappt, ist der Wunsch einfach richtig geile Mucke, weil das wird eh kommen, und geile Musikvideos und geiles Fan-Engagement, weil das ist auch jetzt bei Ohne dich, Hayale, Tim krass gewesen, die ganzen Nachrichten, die uns erreicht haben. Ich meine, ich bin kein Fan davon, ein Projekt größer zu verkaufen, als es ist. Ne? Wenn man jetzt auf YouTube guckt, ich meine, YouTube ist für Musik auch echt nicht mehr so wichtig, aber also aus unserer Sparte so, keine Ahnung, ey, das Video, was jetzt gestern rauskam, hat irgendwie 300 Views, aber 40 Kommentare und super viel Engagement einfach so. Ne? Das ist uns wichtig, dass das Projekt auf dem Stand, auf dem es ist, funktioniert, und das tut's. Wir haben auch über GetNext, das ist so wie so eine Support-Seite, wo man Patenschaften übernehmen kann für uns. Das ist auch voll am Wachsen. Wir haben einfach ein sehr gutes Engagement und eine wachsende Community mit coolen Leuten, die selbst auch wiederum coolen Stuff machen. Du gehörst auch dazu. Und das ist einfach schön, wie viele Leute wir kennenlernen, ne? Im Verlauf dieser ganzen Sinu-Geschichte, wie sich das Netzwerk immer mehr erweitert. Und das ist, finde ich, das große Plus an diesem kreativen, selbstständigen Beruf, dass wir so ein weitreichendes Netzwerk an coolen, ebenfalls kreativen oder in anderen Bereichen am Start.
Das befeuert sich ja dann auch alles gegenseitig, ne?
Das ist einfach sehr schön, und ich bin eigentlich optimistisch für 21, weil ich weiß, dass wir eh beschäftigt sind. Und wenn es dann dieses schöne Goodie Plus von einer kleinen Tour gibt, dann wird es die geben. Und wenn nicht, dann ist es so.
Ja, und wenn nicht, wird es halt hinarbeiten auf 22.
Auf jeden Fall, ne?
Also 22 knallt es dann.
Boom! Ja, aber das finde ich halt ziemlich geil, auch einfach zu hören. Ich meine, klar, es ist jetzt halt nicht für alle leicht, dass ihr dann aber so optimistisch seid und einfach sagt, okay, wir nutzen jetzt einfach die Zeit, ne, um neue Songs zu machen, neu zu produzieren, sich irgendwie weiterzuentwickeln, neu zu definieren, wie auch immer, dass man einfach das Positive für sich da rauszieht und jetzt nicht einfach den Kopf hängen lässt und sagt, ja, das ist alles scheiße. Das finde ich ziemlich wichtig.
Nee, tatsächlich, also natürlich ist vieles sehr kacke, kann man schon sagen, aber ich würde sagen, es haben sich dadurch auch Möglichkeiten aufgetan. Also erstmal hatte man Zeit. Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber das war für uns schon etwas, das wir vorher nicht so viel hatten. Man hatte plötzlich Zeit und war so ein bisschen in eine Zeit zurückversetzt, als man noch extrem viel gearbeitet hat, um am Ende fast gar keine Gage zu kriegen. Also es war so ein bisschen, es ging wieder so vom Arbeitsmodus auf dieses Schülerbandniveau.
Ja.
Man hat plötzlich
Kohlemäßig,
genau. Ja. Und dann hat sich dieses riesen Zeitfenster ergeben, in dem man sich eigentlich voll und ganz aufs Kunstmachen konzentrieren konnte. Und irgendwie, also das mit der Kohle ist echt scheiße. Also es ist richtig kacke. Ja. Aber irgendwie hat sich das auf dem Zufriedenheitslevel auch bemerkbar gemacht, dass man auf einmal 4 Tage im Studio war und dort auch nichts anderes gemacht hat, als zu schreiben und zu recorden und zu produzieren. Man ist dann heimgefahren am 5. Tag und hat gemerkt, boah, wir haben gerade 0 Euro verdient, aber das war gerade nur geil.
Ja, also Corona hat uns irgendwie noch mal mehr darin bestärkt, was wir machen wollen im Leben und was nicht. Und das ist super krass, weil ich für mich selbst, und hast du ja gerade auch gesagt, also ich kann sagen, ich will jetzt noch mal mehr Musiker und Songwriter sein und dieses Sinu-Projekt fett an den Start bringen, so, weil also es hat uns, glaube ich, einfach sehr viel Reflexionszeit gegeben darüber, haben wir Bock auf das Ding? Und die Antwort war halt immer so, ja, geil, mega, weiter.
Ja.
Und so wird es einfach mit der Energie in einen Normalbetrieb reingehen, wird halt dann hoffentlich
sehen. Aber das finde ich halt geil. Also Corona hat entschleunigt so ein bisschen. Einfach so nochmal, man hatte jetzt Zeit, nochmal einen Schritt nach hinten zu gehen und nochmal zu gucken, was macht man denn da eigentlich die ganze Zeit? Ja, dass man diese Zeit dann einfach sinnvoll nutzen konnte, um Dinge auch mal anders anzupacken, also sich neu zu fokussieren. Das war bei uns jetzt zum Beispiel auch.
Ja, war auf jeden Fall eine Hammergelegenheit, sich mal neu zu sortieren und vielleicht auch so ein bisschen die Prioritäten nochmal zu setzen. Man hat ja so dann auch auf die Art und Weise, konnte man ja auch einen gewissen Abstand zu Dingen gewinnen, um am Ende nicht mittendrin zu sein, sondern eine Draufsicht zu haben und in Ruhe sagen, okay, das ist mir wichtig und das ist mir nicht so wichtig, und halt aber auch selbst zu spüren, okay, wenn ich jetzt nicht gerade mal nicht weiß, was die nächsten 7 Tage passiert, wofür entscheide ich mich denn jetzt, was ich tue? Und ja, wenn das am Ende eben kreativ sein und Songs writen ist und ins Studio fahren und sauglücklich wieder heimfahren ist, dann merkt man, dann hat man ein bisschen mehr Intuition wieder in den Alltag kehren lassen, anstatt komplett durchgeplantes Kalendermanagement. Und ich glaube, das hat uns beiden so irgendwo gezeigt, wo es in der Zukunft hingehen soll. Und dafür war jetzt dieser Break eigentlich ziemlich cool.
Nee, das sehe ich ganz genauso, weil jetzt bei uns ist es so, also wir haben ja Glück, wir haben ja einen Online-Shop, der jetzt davon natürlich nicht so betroffen war oder ist. Aber wir haben vorher das, wo wir auch gerade gesagt haben, man hat jeden Tag viel zu tun, aber manche Sachen fallen natürlich bei einer vollen To-Do-Liste immer hinten irgendwo über, wo man sagt, ach komm, das mache ich dann, wenn ich mal Luft habe. Ja. Aber die hast du eigentlich nie. Das heißt, manche Sachen verschieben sich immer weiter. Das heißt, wir haben zum Beispiel unseren Shop immer zwar auch betreut, aber der musste hinten anstehen, weil wir zum Beispiel mit unseren Lizenzpartnern mehr gearbeitet haben, die natürlich den Handel vor Corona bedient haben mit Produkten von uns, was natürlich jetzt auch weggefallen ist. Das heißt, wir mussten jetzt auch einen Schritt zurückgehen, gucken, okay, wir sind eigentlich die ganze Zeit abhängig von unseren Partnern, dass die draußen was machen, was aber also durch Corona jetzt natürlich nicht passieren konnte. Das heißt, diese Abhängigkeit ist eigentlich nicht so geil. Mhm. So, das hat uns jetzt gezeigt, okay, wir müssen jetzt den Fokus auf den Shop legen. Also, was wir steuern können. Also im Prinzip das, was du jetzt auch gesagt hast. Also einfach den Fokus verschieben. Ja, sich nochmal sich alles nochmal genau anschauen und gucken, wo muss ich den Fokus jetzt drauflegen? Was ist jetzt wichtig? Eine sehr krasse Erkenntnis, die man so hatte, wenn man so auf das letzte Jahr blickt.
Ja, und was du auch gerade gesagt hast, ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn, das ist jetzt gerade ein selbstständigen Podcast geworden, aber ist geil, dass es wichtig ist, wenn einem Dinge selbst gehören und Projekte, die man pusht und völlig egal, was das ist, also irgendein Hobby, irgendein Projekt, was so langsam vielleicht auch zum Lebensinhalt wird, dann ist es ein gutes Gefühl, wenn da Leute mit drin hängen, auf die man Bock hat und dass man so das Gefühl hat, man hat es selbst in der Hand und kann es selbst steuern und man ist am Ende auch selbst verantwortlich, also mit positiven und negativen Auswirkungen, aber irgendwie ist es, was ihr beide jetzt gesagt habt, sich so sortieren, dafür war das eine ganz gute Zeit. Also ganz am Anfang vom Lockdown haben wir auch schon gesagt, da haben wir erstmal nicht gewusst, wie wir damit umgehen sollen, aber irgendwie auch, das war ein bisschen wie schulfrei, so. Ja, konnte man ein bisschen chillen und irgendwann hat man gemerkt, na jetzt komm, es bleibt so, lass mal weitermachen. So.
Auf jeden Fall, alle meine Fragen wurden beantwortet.
Mega.
Und ich glaube, wir haben jetzt eine ganz gute Zeit erreicht.
Ne, wir haben auf jeden Fall saulang geredet.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand, es kamen auch sehr viele tolle Infos raus, die man hier so auch so für sich mitnehmen kann. Und dann würde ich sagen, übernehmt ihr einfach jetzt die Abmoderation. So.
Ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt. Wir sind Sinu. Danke, dass ihr unserem TED-Talk hier teilweise euer Ohr geschenkt habt. Ihr hört jetzt unsere neue Single Ohne dich, Hayale Tim.
Tschüss.
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 Die Pauke in mir drin spielt ihre wärmsten Töne zum Rhythmus deiner Stimme. Ah. Denn deine Lippen dirigieren die fette alte Trommel in mir. Oh oh, ohne dich bin ich dein. Ohne dich bin ich dein. Ohne dich bin ich dein. Oh oh, ohne dich bin ich dein. Ohne dich, Hayale.
Coffee and Cookies wird euch präsentiert von hereon.de, der neuen Community für Audio Creator. Trag heute deinen Podcast ein.